Mit diesem Ruf beginnt im Volkshaus zu Jerusalem zwischen dem 11. April und dem 18. August 1961 jeder der 121 Verhandlungstage im Prozess gegen Adolf Eichmann. Der Angeklagte mit dem bleichen, bebrillten, verkniffenen Gesicht, mit dem verzerrten Mund und dem mehr bürokratischen als diabolischen Gesichtsausdruck richtet sich in seiner Glaszelle auf. Der Prozess beginnt. Ihn leitet Richter Moshe Landau, unterstützt von den Richtern Rave und Halevi.
Zehu ktav ha-ishum negdecha, mitam ha-yoetz ha-mishpati la-memshala. Adolf Eichmann muasham vazeh.
Sind Sie Adolf Eichmann?
Parashat ha-avera, pesha klapei ha-am ha-yehudi, avera lefi ha-siif achat alef achat la-chok la-asiyat din banatzim uvo-ozrehem.
Zwar ist es das Ziel des Prozesses, die individuelle Schuld des Judenreferenten im Reichssicherheitshauptamt festzustellen. Wichtiger noch aber wird bald die sachliche, nur gelegentlich die dünne Haut der Leidenschaftslosigkeit durchbrechende Diagnose all des Leides, das Deutsche den Juden zugefügt hatten. Das Verfahren gegen Adolf Eichmann ist zugleich eine historische Dokumentation, geleistet von Israelis und für alle Juden, besonders für diejenigen, die erst heranwuchsen, als der Angeklagte längst wieder zum bedeutungslosen Spießbürger geworden war. Generalstaatsanwalt Hausner hält im Namen von 6 Millionen ermordeten Juden eine leidenschaftliche Anklagerede.
עמדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון
קטגוריה. Die Anklage gegen Adolf Eichmann zu führen, stehe ich nicht allein. Mit mir treten zu dieser Stunde 6 Millionen Tote auf, aber sie vermögen nicht, sich zu erheben. Sie können keinen drohenden Finger gegen diese Glaszelle ausstrecken und gegen den, der da sitzt. Und sie können nicht ausrufen, ich klage an, denn ihre Asche liegt verstreut auf den Hügeln von Auschwitz, auf den Feldern von Treblinka, ausgeschüttet in Polens Fluren. Ihre Gräber sind verteilt über alle Länder Europas. Ihr Blut schreit, aber ihre Stimme ist verstummt. Darum werde ich ihr Mund sein und in ihrem Namen die furchtbare Anklage erheben.
Eichmanns Verteidiger ist Dr. Robert Servatius. Vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal hatte er Fritz Saukel vertreten, den Thüringer Gauleiter und Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, der im Oktober 1946 hingerichtet wurde. Gleich zu Beginn des Prozesses erhebt Dr. Servatius die beiden einzigen Einwände, die vom Standpunkt der Verteidigung aus allenfalls denkbar waren.
Bevor der Angeklagte die Frage beantwortet, die an ihn gestellt werden wird, ob er sich schuldig bekennt oder nicht, habe ich 2 Einwendungen zu erheben. Sie betreffen die Besorgnis der Befangenheit der Richter und die Unzuständigkeit des Gerichts.
So begründet er seinen Einspruch.
Die Besorgnis der Befangenheit besteht gegenüber allen Richtern gleichmäßig. Die Besorgnis der Befangenheit kann sich daraus ergeben, dass der allgemeine Interessenkreis eines Richters stark berührt wird. Er kann dann nicht den für eine unbeeinflusste Entscheidung erforderlichen Abstand von der zur Aburteilung stehenden Tat finden. Der 2. Einwand, den ich zu erheben habe, betrifft die Unzuständigkeit des Gerichts. Ich beantrage, das Gericht wolle sich für die Verhandlung und Entscheidung der vorliegenden Anklage für unzuständig erklären.
Mit wohlerwogenen Argumenten weist das Gericht die Einsprüche der Verteidigung zurück.
Die Richter sind Berufsrichter, die gewohnt sind, Beweismittel zu prüfen. Wo immer Richter ihre Pflicht tun, sind sie zwar Menschen von Fleisch und Blut, Aber das Gesetz befiehlt jedem Richter, seine Gefühle und Empfindungen zu beherrschen. Denn sonst wäre kein Richter in der Lage, in einem Strafprozess zu richten, wo er Abscheu empfinden muss vor Taten wie Verrat, Mord und anderen schweren Verbrechen.
Wie die Angeklagten von Nürnberg 1945, so ist auch Eichmann 1961 in Jerusalem nicht bereit, seine Verbrechen einzugestehen.
Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Das ist in Worten beinahe und im Tonfall genau dieselbe Antwort, wie sie Hermann Göring 1,5 Jahrzehnte zuvor in Nürnberg gegeben hatte.
Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
In diesem Nürnberger Prozess war immer wieder der Name Adolf Eichmanns genannt worden. So am 3. Januar 1946. An diesem Tage trat der SS-Hauptsturmführer Dieter Wislizeni in den Zeugenstand. Wislizeni hatte, wie Eichmann, im Amt 4B4 des Reichssicherheitshauptamtes gearbeitet. Er kannte Hitlers Judenreferenten wahrscheinlich besser als irgendeiner der damals Lebenden. In Nürnberg sagte Wislizeni aus:
Eichmann sagte mir, dass er persönlich mit der Durchführung dieses Befehls, nämlich der Vernichtung der Juden, innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes beauftragt wäre. Er hätte für die Durchführung dieses Befehls alle Vollmachten seitens des Chefs der Sicherheitspolizei bekommen. Er wäre persönlich verantwortlich, dass dieser Befehl durchgeführt würde.
Auf die Frage, ob er zu Eichmann über diese Vollmacht irgendwelche Bemerkungen gemacht habe, antwortete Wislizeni:
Ja, ich war mir vollkommen klar darüber, dass dieser Befehl ein Todesurteil für Millionen von Menschen bedeutete.
Eichmann selbst bezeichnet sich heute als einen gewissenhaften Menschen, einen unbedeutenden Bürokraten. Für ihn war ein Ausrottungsbeschluss nur ein Stück Papier, dessen Inhalt es auszuführen galt.
So Generalstaatsanwalt Hausner in Jerusalem.
Aber er selbst ist es, der diesen Inhalt geplant, seine Ausführung betrieben und organisiert hat. Und der andere angewiesen hat, dieses Meer von Blut zu vergießen und alle Mittel des Mordens, des Raubens und der Folter anzuwenden.
Der evangelische Propst Grüber, der in Berlin Juden Hilfe geleistet hatte und 1940 dafür im Konzentrationslager Dachau inhaftiert worden war, schildert den Angeklagten Eichmann so:
Was für ein Benehmen stießen Sie von Seiten, also was für ein Verhalten stießen Sie von Seiten Adolf Eichmanns?
Ja, ich habe von ihm den Eindruck gehabt und bitte den Angeklagten, das mir nicht übel zu nehmen, wenn ich es offen sage, ich bin ohne Hass und Rachegefühl hierher gekommen. Aber ich habe von ihm den Eindruck gehabt, eines Mannes, der da sitzt wie ein Eisblock und wie ein Marmorblock und alles, was man versucht heranzubringen, das prallt ab. Und andererseits hatte ich auch, und das war nicht nur meine Meinung, denn Sie müssen wissen, dass in den Kreisen der Berliner Juden und auch derer, die sich mit dem schweren Schicksal befassten, der Name ein Symbol geworden war, ein trauriges Symbol. Es ist so etwas, was wir damals nannten, der Landsknechtstyp. Wir unterscheiden zwischen Soldaten und Landsknechten. Der Landsknecht ist der, der mit seiner Uniform, die er anzieht, das Gewissen und den Verstand ablegt. Und das war so der Eindruck, den wir damals, nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter und Freunde hatten.
Max Bürger, der in einer tschechoslowakischen Kleinstadt lebte, ehe die SS ihn deportierte, schildert ihn so:
Die Ansprache lautete ungefähr circa 7 bis 8 Kilometer von hier jenseits des Saan hat der Führer den Juden eine neue Heimat zugesagt. Es gibt keine Wohnungen und es gibt keine Häuser. Wenn ihr bauen werdet, werdet ihr ein Dach über dem Kopf haben. Es gibt kein Wasser. Die Brunnen in der ganzen Umgebung sind verseucht. Es gibt Cholera, Ruhr und Typhus. Wenn ihr bohren werdet und Wasser finden werdet, werdet ihr Wasser haben. Die Ansprache hielt Adolf Eichmann.
Schon in Generalstaatsanwalt Hausners Anklagerede kommen grauenhafte Einzelheiten zur Sprache. Durch die scheinbar gelassene Stimme des Übersetzers erscheinen sie wie der Report aus einer grauenvoll unwirklichen Welt.
Dieses ist die Beschreibung. Die Wagentüren öffnen sich und die Menschen werden unter Peitschenhieben herausgetrieben. Über dem Lautsprecher werden Befehle gegeben, alle Kleider und Gepäck abzugeben, auch Prothesen und Brillen. Geld und alle Gegenstände von irgendwelchem Wert sind am Wertsachenschalter abzugeben. Frauen und Mädchen werden zum Friseur geschickt, der ihnen mit zwei Scherenschnitten das Haar nimmt und in Kartoffelsäcken sammelt. Danach beginnt der Marsch. Rechts und links Stacheldraht, dahinter Ukrainer mit Gewehren, Männer, Frauen, Mädchen, Kinder, Säuglinge, Leute ohne Bein, alle nackt wie am Tag ihrer Geburt. So ziehen sie vorbei. An der Ecke vor dem Eingang in das Gebäude steht ein SS-Mann, der lächelnd und in salbungsvollem Ton verkündet: Es geschieht euch nichts Böses. Ihr müsst tief einatmen, das stärkt die Lungen. Das Inhalieren ist zur Desinfizierung nötig. Wenn jemand fragt ihn, was mit den Frauen geschieht, und er antwortet, dass die Männer natürlich arbeiten müssen. Straßen und Häuser bauen. Die Frauen brauchen nicht zu arbeiten, aber wenn sie wollten, könnten sie mit Küchen- und Hausarbeit helfen. In einigen regt sich Hoffnung. Lange genug, um ohne Widerstand zur Todeszelle zu gehen.
Die fürchterlichste aller Todesfabriken war Auschwitz.
Das Auschwitzer Strafsystem hätte sich der grausamsten Systeme der Welt nicht zu schämen gebraucht. Man riss ihnen die Nägel aus, man ließ sie Hunger leiden, bis sie wahnsinnig wurden. In einem Bunker für zur Hungerstrafe Verurteilte fand man einen Häftling tot auf. Und an seiner Seite, neben ihm ein anderer ebenfalls tot, ein Häftling. Und nachdem es ihm gelungen war, die Leber herauszureißen, so hatte ihn der Tod ereilt, während er die Leber eines anderen Menschen raubte. Ein Beitrag des Nationalsozialismus zur europäischen Kultur. Die Wiedereinführung des Kannibalismus im 20. Jahrhundert.
Hausner geht auf die glanzvolle Rolle der Juden in der deutschen Kulturgeschichte ein.
Die Beziehungen zwischen Judentum und Deutschland ist ein tragisches Kapitel der menschlichen Geschichte. Dennoch hatte das jüdische Volk zu Deutschland eine besonders innige Beziehung. Es schuf seine Volkssprache, das Jiddische, im Anschluss an das Deutsche und nahm sie in alle anderen Länder, nach Polen, nach Russland und sogar nach Übersee mit. In deutscher Sprache verfasste Herzl seine klassischen zionistischen Schriften. Deutsch wurde auf den Zionistenkongressen gesprochen. Deutsch wurden Meisterwerke jüdischer Geschichte und jüdischen Denkens verfasst. Auch in anderen europäischen Ländern schlugen die Juden Wurzeln und nahmen geachtete Stellungen ein. Aber nirgendwo taten sie dies mit solcher Begeisterung wie in Deutschland. Karl Marx und Ferdinand Lassalle schufen den deutschen Sozialismus, der ein weltweites Echo fand. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, da eilten die deutschen Juden mit glühendem Patriotismus zu den Fahnen. Der greise Philosoph Hermann Cohn trat aus seiner akademischen Abgeschlossenheit hervor und rief zum höchsten Einsatz für Deutschland auf. Fritz Haber widmete sich hingebungsvoll dem Dienst und fand den Luftstickstoff, der für die deutsche Kriegsanstrengung von Nutzen war. Die deutschen Juden waren stolz auf jeden Soldaten und jeden Offizier, der eine Auszeichnung bekam. Nach der Niederlage arbeiteten Juden am Wiederaufbau des Landes mit. Walter Rathenau wurde Wirtschaftsminister und später Außenminister und leistete Großes für Deutschland. Der Jude Hugo Preuß entwarf als Innenminister die Weimarer Verfassung, einer der fortschrittlichsten Verfassungen Europas. Aber alles dies rief bei dem Nationalsozialismus nur Wut hervor.
Mehr als 100 Zeugen sagen in Jerusalem gegen Eichmann aus. Die Aussagen sind so erschütternd, dass Dr. Servatius keinen Zeugen durch Zwischenfragen unterbrechen mag. Ihr Leid ist ihm heilig. ein Taktgefühl, das ich von selbst verstehen mag, das dem Anwalt Eichmanns dennoch in Israel Sympathien einbrachte.
Als die Juden in Reihen aufgestellt waren, trat der deutsche Bürgermeister auf sie zu. Die Juden sagten: Guten Morgen, Herr Bürgermeister, und nahmen den Hut ab. Er antwortete: Guten Morgen, Schweine. Mit dem Knüppel, den er in der Hand hielt, fing er an, auf jeden einzuschlagen, der ihm gerade unter die Hand kam, bis er sich an jüdischem Blut satt gesehen hatte. Man mordete 30.000 Juden. Wer hat sie ermordet? Die SS. Und wo war das? Im Ghetto selbst. Das russische Ghetto wurde hermetisch abgeriegelt gegen das sogenannte Berliner Ghetto. Und alle, die darin waren, wurden getötet. Das heißt, alle, die nicht zur Arbeit gegangen waren. Sie wurden hingemordet mit Maschinenpistolen. Und ich werde die haarsträubenden, schauerlichen Szenen und Einzelheiten dieser ersten Tage nie vergessen. Mit einer Barbarei sondergleichen stürzen sich die SS-Leute und ihre Helfershelfer auf alle jüdischen Kinder, die sie auf den Straßen antrafen. Sie schleppten sie zu ihren Lastwagen, und ich erinnere mich, wie die Kinder sich verzweifelt wehrten, und ich höre bis heute ihr Weinen und die Hilfeschreie: Mutter, Mutter, rette mich. Einige Wochen, nachdem ich von den vorrückenden russischen Truppen befreit worden war, es war im Januar 1945, sah ich etwas, was mir unvergessen geblieben ist. Ein riesiges Feld, ein Feld, das sich über Kilometer erstreckte, und auf diesem Feld zerstreut Menschenschädel, Knochen und Zehntausende von Schuhen, darunter Tausende von Schuhen kleiner Kinder. Und ein paar dieser Schuhe haben Sie mitgenommen, Herr Beermann? Ja, ich habe sie mitgenommen und hierher gebracht, um sie dem Gericht zu zeigen. Also, Herr Beermann, diese Schuhe haben Sie stets bei sich gehabt bis zum heutigen Tage, als Erinnerung an dieses Feld bei Treblinka? Ja, ich betrachte sie als ein teures Andenken. Ich wusste, dass mehr als 1 Million solcher kleinen Schuhe auf den verschiedenen Totenfeldern Europas zerstreut herumlagen. Ich danke Ihnen, Herr Beermann.
Der Schriftsteller Dinur, der sich Kazetnik nennt, bricht unter der Qual dessen, was er zu schildern hat, zusammen.
Herr Dinur, warum wählten Sie das Pseudonym Kazetnik als Schriftstellername? Das ist eigentlich gar kein Schriftsteller-Pseudonym. Ich betrachte mich nicht als Schriftsteller im üblichen Sinne. Was ich schreibe, ist die Chronik des Planeten Auschwitz. Ich war ungefähr 2 Jahre auf diesem Planeten. Die Zeit dort ist ganz anders als hier auf der Erde. Sie bewegt sich dort auf anderen Rädern, und die Einwohner dieses Planeten haben keinen Namen. Sie haben weder Eltern noch Kinder, und sie sind nicht angezogen, wie man sich hier anzieht. Sie werden weder geboren, noch geben sie Leben. Auch atmen sie nicht nach den Naturgesetzen, die bei uns bekannt sind. Sie leben nicht nach den Begriffen unserer Welt und sterben auch nicht nach diesen Begriffen. Ihr Name ist die KZ-Zahl. Ihre Kleidung die KZ-Kleidung. Ja, das ist die Kleidung des Planeten Auschwitz. Ich glaube fest daran, dass ich den Namen Kazetnik führen muss, solange sich diese Welt nicht erhebt, um dieses Schrecknis auszumerzen. Ich glaube so fest daran, wie die Astrologen daran glauben, dass es Sterne gibt, die uns Glück oder Unglück bringen. Ebenso bestimmt auch der Aschenstern Auschwitz das Schicksal unserer Erde. Wenn ich, ein Meteor von jenem Planeten, heute hier vor euch stehen kann, leibhaftig in Fleisch und Blut, dann verdanke ich das einem Schwur, einem Gelübde, das ich ablegte, als die anderen von mir gingen. Sie verabschiedeten sich. Und wenn immer sie gingen, war auch in ihren Augen dieser Schwur, dieses Gelübde, dieser heilige Eid. Ich sehe sie und sie sehen mich. Ich sehe sie in einer langen Reihe vor mir stehen. Herr Generalstaatsanwalt, bitte stellen Sie einige Fragen an den Zeugen.
Sollte das Wort Ausrottung jemals wieder in irgendeinem Sinne gebraucht werden und sei es für Ungeziefer, so wird diese Aussage der Zeugin Joselewska die tiefere Bedeutung liefern.
Mein Kind hat mir gesagt, ich stehe in die Kinschure im Ghetto. Sagt sie mir, Mami, ein Pfosten hat angetan, die Scheibe ist dicke Sachen, mit Fürchter und Schießen.
Ungefähr 3 Kilometer von unserem Städtchen entfernt war eine kleine Anhöhe, ein Hügel. Dorthin wurden wir geführt. Am Fuße des Hügels war eine Grube. Man stellte uns oben auf den Hügel in Reihen. Wir sahen zwar schon die nackten Menschen und wir hörten Schüsse und Schreie, aber wir hofften immer noch, das Ganze sei vielleicht nur eine Art neuer Marter, die man sich ausgedacht hatte. Ich muss noch erwähnen, dass meine kleine Tochter schon, als wir noch im Ghetto waren, zu mir gesagt hatte, Mutter, warum hast du mir denn die Sonntagskleidung angezogen? Man führt uns doch in den Wald, in den Tod. Und als wir nun am Rand der Grube mit den Toten standen, sagte sie, Mutter, warum stehen wir denn hier? Warum bleiben wir hier so lange? Warum laufen wir nicht fort? Komm, lass uns davonlaufen. Es gab einige, die es versuchten. Junge Menschen, auch Kinder, aber sie kamen nicht weit. Ein Stück weit ließ man sie laufen. Dann wurden sie von den Kugeln der Verfolger ereilt und stürzten hin, zu Tode getroffen. Und wie kam es, dass Sie, Frau Joselewska, überlebten? Sie wird es erzählen, Herr Präsident. Bitte, Herr Hausner, stellen Sie der Zeugin einige lenkende Fragen. Also, was geschah mit Ihnen? Wir, meine Familie und ich, wurden nach vorn getrieben zu der Grube der zu Erschießenden. Wir waren schon ausgezogen. Mein Vater weigerte sich auszuziehen. Er behielt seine Unterkleider an. Er fand es unwürdig, sich auszuziehen. Wir flehten ihn an, sich zu fügen. Die Deutschen rissen an seinen Unterkleidern, aber er wehrte sich. Er war nun an der Reihe, erschossen zu werden. Man brüllte ihn an, sich auszuziehen, aber er rührte sich nicht. Da stürzten sich die Deutschen auf ihn und schlugen wie die Wilden auf ihn ein. Dann rissen sie ihm die Kleider in Fetzen vom Leibe und erschossen ihn vor meinen Augen. Dann kam meine Mutter an die Reihe. Auch sie wehrte sich. Sie wurde zur Grube gezerrt und erschossen. Nun kam meine Großmutter daran, die Mutter meines Vaters, eine alte Frau von 80 Jahren. Sie hatte 2 Kinder auf dem Arm. Sie wurde erschossen. Die nächste war die Schwester meines Vaters. Auch sie hielt Kinder in ihren Armen. Sie wurde ebenfalls erschossen. Und schließlich kamen Sie an die Reihe, nicht wahr? Nein, erst sah ich noch meine jüngere Schwester sterben und ihre Freundin. So sehr meine Schwester auch im Ghetto gelitten hatte, so wollte sie doch am Leben bleiben. Sie stand dort nackt und flehte die SS-Leute an. Sie bat, man solle sie und ihre Freundin, die gleich alt war, am Leben lassen. Als alles nichts nützte, umarmten sich die beiden und sahen sich an. Und so starben sie. Schüsse fielen und eng umschlungen stürzten sie in die Grube. Und was geschah nun mit Ihnen? Ich hatte noch eine Schwester. Wir gingen zusammen ein paar Schritte nach vorn, das Gesicht zur Grube. Ein SS-Mann fragte, wen soll ich zuerst erschießen? Ich antwortete ihm nicht. Ich merkte nur, wie mir meine Tochter weggerissen wurde. Ich hörte Schüsse und den letzten Schrei meiner Tochter. Derselbe SS-Mann ging dann auf mich zu. Ich sah ihn an. Er fasste mich an den Haaren und wollte auf mich schießen. Ich hörte auch einen Schuss, aber ich blieb stehen. Er sagte nun, ich solle zusehen und drehte meinen Kopf so, dass ich seine Pistole sah. Er schoss noch einmal und ich fiel. Da fielen Sie in die Grube? Ja, ich fiel in die Grube. Aber ich spürte überhaupt nichts. Ich merkte nur, dass etwas Schweres auf mir lag. Ich war überzeugt, dass ich nicht mehr lebte. Aber dann fühlte ich etwas. Ich fühlte, dass ich dabei war, zu ersticken. Immer mehr Menschen fielen auf mich. Ich versuchte, mich zu rühren. Und da wurde mir klar, dass ich noch lebte. Mit letzter Kraft arbeitete ich mich nach oben an die Luft, ans Licht. So kam ich aus der Grube heraus. Und Sie waren nackt? Ja, ich war nackt und blutbeschmutzt. Blut von all den Menschen in der Grube und eigenes Blut, denn ich hatte eine Kopfwunde.